Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Heise Show. Wir wollen heute über die kürzlich, naja, verhäuft oder ja öfters vorkommenden großen DDoS-Attacken sprechen. Dafür ist heute Fabian Scherschel von Heise Security bei uns und Martin Holland aus dem Newsroom.
Hi, hallo.
Hallo. Wir werden zwischendurch in die sozialen Medien gucken, ob ihr Fragen habt oder Ergänzungen zu dem Thema. Der Aufhänger des Ganzen sind eigentlich zwei große Angriffe, kann man glaube ich sagen. Einmal der auf Brian Krebs, den Sicherheitsjournalisten oder Security-Journalisten. Und jetzt der kürzlich bekannt geworden, obwohl es ist nicht bekannt geworden, sondern wir haben alle gemerkt, dass da ein Angriff passiert
ja,
ist.
Mein Spotify
das war
gegen
genau,
mich.
Das war die Untertreibung, eine große Untertreibung gerade. Also den großen Angriff im Grunde auf Amazon, Twitter, PayPal, Netflix und Spotify.
Ja, also bei Brian Krebs haben wir zum ersten Mal von diesem Botnet erfahren, dass es wohl gibt, was ein sehr großes Botnet ist, was interessanterweise aus Sachen aus dem Internet der Dinge besteht. Also vernetzte Kameras und sowas. Als dann dasselbe Botnet einen Provider angegriffen hat, der nennt sich DIN, der macht DNS für große Firmen, haben wir es dann alle gemerkt, weil dann irgendwann, ich meine, also bei mir war es wirklich so, ich stand am Freitag in der Küche, wollte kochen, mein Spotify ging nicht, dann wollte ich tweeten, dass mein Spotify nicht geht und dann war Twitter down und dann wusste ich, oh, irgendwas stimmt nicht.
Und das, wir reden jetzt heute auch darüber, weil sich diese DDoS-Attacken ja im Grunde verändert haben. Das hast du auch gerade schon angesprochen. Es werden jetzt nicht einfach nur Server genutzt für diese Angriffe, sondern es werden intelligente Haushaltsgeräte zum Beispiel benutzt.
Ja, also klassisch gesehen waren es Desktop-Rechner. Also ganz früher waren es Desktop-Rechner. Man hat die halt gehackt und dann in so ein Botnet eingespannt. Dann hat sich das alles so ein bisschen, also am Anfang waren das...
Am Anfang war das doch aus Versehen, oder? Waren das nicht diese Geschichten auch geheißt und sowas, dass man quasi...
Es gab auch...
Viele Leute gleichzeitig irgendwo draufgegangen
gab's sind. Gab es auch aus Versehen, aber dann irgendwann haben Leute das halt entdeckt und da waren das in der Regel, ein Hacker, der hat Rechner gehackt.
Also man spricht ja auch von Zombies, also wenn dann
Desktop-Rechner oder Bots,
Infiziert werden und man schließt zusammen zum Botnetz.
Genau, also der Hacker kontrolliert dann halt diesen Rechner. Ne? Früher haben dann Leute die gesammelt, um dann selber halt Angriffe ausführen zu können auf Foren oder so zum Beispiel, wenn Leute sie da irgendwie gedisst haben oder so. Und das hat sich dann irgendwann halt professionalisiert. Also die haben dann angefangen, diese Botnetze zu vermieten. Mittlerweile ist das so, dass die wirklich komfortabel halt, man hat so ein Webinterface, das ist halt wie so, wenn man bei so einem Hosting-Provider einen Cloud-Server bucht, kann man da halt dann irgendwie einen DDoS-Angriff buchen gegen bestimmte Adressen. Und weil es aber relativ schwer wird, Desktop-Rechner zu hacken, also ich meine, wir haben ja alle viel mehr Virenschutz jetzt, Microsoft ist besser geworden mit den Updates, mit den Firewalls und so, haben sich Leute jetzt offensichtlich darauf verlegt, diese Internet of Things Geräte zu hacken.
Meinst du wirklich, dass sie sich darauf verlegt haben? Wenn ich jetzt daran denke, wir haben gerade einen Artikel zu dem Thema gehabt, dass Windows XP immer noch auf 5% der Rechner installiert ist und die kriegen ja keine Sicherheitsupdates
mehr. Ja, das, ne? Also ich meine, es gibt auch noch Desktop-Botnets, aber es ist halt, also Bots auf Desktop-Rechner und die kann man auch noch hacken, aber wenn du überlegst, dass du in so einen Windows-Rechner, in der Regel hat der eine Firewall, die immer an ist. Viele haben wirklich Updates, also es gibt natürlich Rechner, die keine Updates haben, aber da sind Verteidigungsmechanismen eingebaut. Bei diesen Internet of Things Devices, das sind zum Teil Kameras, die hängen einfach so im Internet, sagen der ganzen Welt, hier bin ich, haben ein Passwort, was man nicht ändern kann, was voreingestellt ist. Ich meine, da hatten wir in der CT auch schon mehrere Artikel drüber. Da musst du dich halt gar nicht bemühen, reinzukommen. Du suchst sie bei einer Suchmaschine, findest irgendwie, weiß ich nicht, 5000. Und dann ist es nur noch, dann musst du dir halt nur noch quasi ein Skript schreiben, was diese IPs abklappert, diese Dinger pound und dann halt einsammelt.
Ja, eine Suchmaschine ist zum Beispiel Shodan. Da kann man die ganzen Geräte.
Man kann halt bei Shodan kann man halt Geräte finden, die öffentlich im Internet sind. Und wenn ich jetzt halt irgendwas weiß, also wenn ich auf diesen Geräten läuft ja oft ein Webserver. Wenn ich jetzt weiß, diese Kamera hat einen Webserver, dann, wenn man eine Anfrage an diesen Webserver schickt, dann gibt der Informationen zurück. Was bin ich für ein Server? Worauf antworte ich so? Daraus kann man quasi so ein Profil erstellen, mit dem man dann gezielt danach suchen kann. Also wenn dieser Server sagt, okay, ich bin die IP-Kamera von China Hardware, und Co. KG, dann suche ich halt danach und finde die einfach.
Genau, und wir hatten ja auch diese Geschichten, ich glaube letztes Jahr oder so, dass es halt auch Sicherheitsforscher gibt, die zeigen, wie schnell man heute diese ganzen IP-Adressbereiche durchsuchen kann. Also dass es, also dass sie zwar riesig sind, aber dass es eben, vielleicht, wenn man sich das nur so kurz vorstellt, denkt man, das ist halt einfach zu groß, um alles zu finden, aber das ist ja gar nicht der Fall. Also das heißt, die Leute können, wer das will, kann das finden. Die haben das vorgemacht, die Sicherheitsforscher, ohne vielleicht zu viel herzugeben, aber allein gezeigt, dass es geht. Und jetzt suchen die Leute und offensichtlich, also ich meine, dieses ganze Internet of Things ist ja eigentlich immer so, also ich habe immer das Gefühl, das ist eigentlich erst so am Anfang. So, also wir haben jetzt auch, also dass es ja eigentlich mehr Geräte werden soll. Also mein Kühlschrank ist noch nicht im Internet und so, aber
sei froh.
Ja, was der so macht, ne?
Ja, aber das finde ich ist eine gute Frage. Also wie viele Geräte gibt es denn ungefähr, die so im Internet sind? Hast du da eine Zahl oder kann man das überschlagen?
Eine Menge und es werden immer mehr. Also bei dieses Mirai-Botnetz, bei das wir am Anfang geredet haben, was für diese Attacken wohl verantwortlich ist, das wird so auf 40, 50 bis 100.000 Geräte geschätzt. Das hört sich jetzt nicht so viel an. Aber ich meine, hauptsächlich sind diese Geräte interessant. Also es gibt auch DDoS-Angriffe, die mit Servern ausgeführt werden, wo Server gehackt werden. Die sind halt oft auch gut abgesichert, hoffentlich. Die will man halt haben, weil die immer an sind und immer vernetzt. Ein Desktop-Rechner ist ja auch mal aus. Also wenn ich da 200.000 einsammle, dann sind davon vielleicht nur 80.000 gleichzeitig online. Weil ein paar sind in Russland, ein paar sind in Amerika, ein paar sind in Deutschland in unterschiedlichen Zeitzonen. Und bei diesen IoT-Geräten ist es halt, die sind auch immer online. Also wenn die mal da sind, wenn du so eine IP-Kamera hast, die ist ja immer, oder weiß ich nicht, ein Thermomix, der ist immer an.
Genau. Und es ist halt, okay, das weiß ich nicht, aber
oder ein Kühlschrank. Ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, ob ein Thermomix wirklich so vernetzt ist.
Ich habe heute gehört, dass die wohl Internet, also ich weiß nicht, ob du die so knacken kannst. Aber zum Beispiel, ich meine, es gibt da Smart-Home-Verwaltungszentralen, so Heizungen oder so, die sind halt immer an. Und die sind auch immer im Netz.
Oder die Fernsteuerung von Rollläden und so.
Genau. Genau. Und es ist halt sehr einfach, oder also bei vielen Geräten sehr einfach, sie zu hacken, weil sie, wenn sie alle ein voreingestelltes gleiches Passwort haben, das man nicht ändern kann.
Das steht im Handbuch.
Genau, das und das brauchen wir, das ist im Internet wahrscheinlich. Ja. Dann kann man die alle ja massenhaft sich holen.
Also
das ist ein bisschen anders als bei Rechnern, genau, was du am Anfang beschrieben
das
hast.
Das Hauptproblem ist, dass die Firmware bei vielen dieser Geräte grottig ist, weil die billig sind, die werden billig produziert. Die Leute, die die kaufen, wollen nicht viel Geld ausgeben, klar. Und die kriegen halt dann einfach keine Updates. Also es sind irgendwelche Firmen, die produzieren die in China, machen die fertig, die funktionieren, sind zwar nicht sicher, aber funktionieren und verkaufen die. Und dann kümmern die sich nie wieder darum. Wohingegen Microsoft ja, es gibt Windows-Rechner, die keine Updates kriegen, aber generell Microsoft patcht ja Windows immer weiter und es hat einen vernünftigen Update-Mechanismus. Zum Teil haben diese Geräte, entweder haben die keinen Update-Mechanismus oder man muss manuell irgendwie Firmware runterladen. Ich meine, ich habe mit einem Kollegen vor über einem Jahr haben wir einen Artikel in der CT gemacht zu halt Risiko-Firmware, wo wir halt auch quasi reingeschrieben haben, ja, das droht uns jetzt irgendwann, weil diese Firmware einfach schlecht ist und sich keiner drum kümmert.
Was für mich, also du hast das vorhin mit den 100.000, das klang für mich auch ein bisschen überraschend wenig. Also einfach, dass dieses Botnet, das war wohl das, was jetzt hinter dem Angriff am Freitag gestanden hat, so hat es Dünn gesagt, und das war offensichtlich noch kleiner, als es Brian Krebs attackiert.
Naja, du kannst das halt buchen. Wahrscheinlich haben die nur, du kannst halt dieses Botnet wohl, du kannst da Kapazitäten buchen.
Genau, aber warum ist das dann so, also wieso können gerade mal in Anführungsstrichen 100.000 Geräte mit Internetzugang so gefährlich sein?
Also für das hat ein bisschen was damit zu tun, dass es nicht einen DDoS-Angriff gibt. Also DDoS heißt ja einfach nur, ich nehme viele Geräte und überlaste irgendwas. Das kann der. Früher war es der Server, heutzutage ist es aber eher die Infrastruktur davor. Also die Gateways im Rechenzentrum oder so, oder die Switche da, oder sogar noch davor bei dem Internet Service Provider, wo das Rechenzentrum angebunden ist. Und da kann ich ganz unterschiedliche Angriffe ausführen. Also ich kann einfach zum Beispiel HTTP-Requests machen, wie jemand, der die Webseite lädt. Ich kann aber auch auf Layern darunter, auf dem Netzwerklayer oder so angreifen. Und es kommt halt darauf an, was ich angreife. Ja. Also es gibt zum Beispiel Infrastruktur, und da ist DNS nun mal ein gutes Beispiel, die halt sehr viele neuralgische Punkte hat, wo einzelne Server sehr wichtig sind. Und wenn ich die überlaste, dann kann man nicht einfach switchen und sagen, ja, okay, nehme ich halt einen anderen Server. Also es kommt immer sehr darauf an, was man angreift und wie man das angreift. Und die meisten DDoS-Angriffe, wir hatten zum Beispiel einen auf Heise Anfang des Jahres, die hangeln sich halt von einer Angriffsmethode zur anderen. Also die greifen auf irgendeine Art an, dann gehen unsere Admins hin, arbeiten mit dem Service-Provider zusammen, blocken das, dann merken die, oh, das funktioniert nicht mehr, schalte ich auf eine andere Methode um. Und deswegen hat man das heutzutage auch oft so, dass diese Seiten dann nicht komplett aus dem Internet weg sind, sondern ab und zu wieder funktionieren, langsam laden und so. Also das.
Und ich meine, bei uns ist das ja passiert, weil jemand unzufrieden war über unsere Berichterstattung.
Ja, ich hab nachher herausgefunden, dass es gab halt, das war auch so ein Meet-Service für Botnetze, die wurden gehackt, deren Logs wurden im Internet veröffentlicht und da hat man dann sehr schön nachverfolgen können, welcher User wann genau was gemietet hat und das konnte man dann halt mit unseren Logs, ne, von den Admins sehr gut korrelieren, hat genau gesehen, okay, der hat erst das gemacht, dann haben wir das geblockt, dann hat er das gemacht.
Was ja auch noch ein Problem ist bei dem, wenn eine Seite anfängt überlastet zu sein, dass die Nutzer, die jetzt berechtigt drauf sind, also die, was weiß ich, Heise aufgerufen haben und gesehen haben, es geht nicht, die gehen ja nicht weiter, was gut ist, sondern versuchen es nochmal und nochmal und nochmal. Und das heißt, sie sorgen dafür, dass es quasi auch noch multipliziert wird.
Also Verstärkungseffekt.
Ja, also gerade bei Twitter und zum Beispiel kommt sowas halt sehr, sehr häufig vor. Oder zum Beispiel, wenn du dir sowas vorstellst wie Spotify, was jetzt ausgefallen ist, also wenn dein Sonos irgendwie versucht, Spotify zu erreichen, es geht nicht, dann versucht er das ja immer wieder. Das ist genau das gleiche Phänomen, weil der denkt, okay, vielleicht kann ich den Server nur gerade nicht erreichen. Und das verstärkt dann halt genau diese Anfragen noch mehr.
Ja, und ich hatte dann auch noch eine Sache, weil, also wir haben ja am Anfang diese beiden großen Attacken der letzten, das sind gerade mal 2 Wochen oder so, gesagt. Und das war ja komplett unterschiedlich. Also das eine war direkt dieses Block, dieser Block. Und das andere war jetzt, was du gesagt hast, eine Infrastruktur. Und deswegen war es viel weitreichender, weil dass dieser Block nicht da war, war eine Sache, die wir gemeldet haben. Und das war auch spannend, weil es so große Daten waren. Aber es war jetzt, außer halt für den Blogger, genau, für den Blogger war das nicht, also das war nicht das Gleiche, wie das, wenn PayPal und Spotify und Twitter nicht gegen
gleichzeitig. Ja, dieser Angriff auf DIN war halt die stellen halt DNS-Server professionell zur Verfügung. DNS-Server willst du eigentlich nicht selber betreiben, das ist schwierig und kannst viele Fehler machen. Und die haben halt einfach, die machen das für dich. So, und da haben sehr viele Dienste, benutzen den, sehr viele große, und wenn du dann deren Server aus dem Internet kickst, dann sind die halt eigentlich erreichbar.
Und das ist unglaublich teuer für diese Firmen, auch wenn sie nicht im Netz sind. Also die Verluste in so einer Zeit sind für Amazon schon erheblich.
Ja.
Oder auch für eine Bank.
Twitter wahrscheinlich eher nicht, weil die machen eh die ganze Zeit Verlust, aber ja, klar. Ja.
Wir haben da jetzt auch einen Hinweis, das ging auch bei uns intern rum, dass es manche Dienste war, die da auch gehostet wurden. Also das Beispiel hier war auch, glaube ich, vielleicht wieder Pornhub, dass die nun wieder nicht betroffen waren, weil sie mehrere von diesen Diensten.
Genau, man kann halt, was man machen kann, ist, man kann mehrere dieser Dienste bezahlen, also DNS-Server funktionieren ja so, man hat mehrere Server. Also DNS macht ja quasi, wenn du eine URL eingibst, heise.de, dein Rechner will ja mit einer IP-Adresse reden, dann muss der erstmal gucken, was für eine IP-Adresse gehört zu heise.de, der fragt einen DNS-Server und die hangeln sich dann immer weiter bis zu dem eigentlichen DNS-Server, der das weiß von diesem Dienst und wenn der nicht erreichbar ist, dann weiß ich halt nicht, welche IP ist heise.de und kann es nicht aufrufen. Und du kannst halt da mehrere Server angeben, also wenn du mal eine Webseite administriert hast, hast du immer meinblog.de oder so. Und da kannst du halt verschiedene Dienste angeben und das Protokoll funktioniert so, dass wenn das den ersten Server nicht erreicht, dann erstmal den zweiten und dritten probiert. Grundsätzlich ist das aber natürlich auch keine Lösung, wenn ich die wirklich aus dem Internet, also wenn ich diese eine Seite, die mehrere DNS-Server benutzt, wirklich aus dem Internet haben will, dann dosse ich halt die 3 Serveranbieter und dann.
Das war so insgesamt der Gedanke, dass jetzt, also da wird ja seit Freitag wird da schon drüber diskutiert, weil es halt so große Auswirkungen hatte für viele, weil es irgendwie da mitgekriegt hat. Und diese ganzen Rezepte, die jetzt so kursieren, also wirkt für mich so wie dieses alte, dass immer die Generäle versuchen, die letzte Schlacht zu gewinnen. Also die ganzen Rezepte gehen nur darum, wie würde man einen Angriff auf dünn-DNS in Zukunft verhindern. Aber also ich meine, die Leute, die dieses Botnet buchen, brauchen ja nur die nächste Idee haben und dann ist all das schon wieder.
Ja, also man kann grundsätzlich ist das alles nicht so der Weltuntergang, wie es sich anhört. Also in den Mainstream-Medien hört man im Moment sehr viel, dass das ganze Internet sterben wird und so. Ich meine, man kann sich gegen DDoS-Angriffe verteidigen. Auch Brian Krebs hatte seinen Blog bei Akamai, das ist ein Dienst, der sowas professionell macht. Und die haben das auch tagelang abgewehrt. Nur die haben irgendwann gesagt, das kostet uns zu viel. Weil ich meine, DDoS-Angriff wehrst du hauptsächlich damit ab. Also du kannst halt Sachen blocken, aber dann gibt es halt DDoS-Angriffe, die sind fast, also da ist der Angriff quasi nicht von dem normalen Nutzer zu unterscheiden, der jetzt wirklich auf heise.de gehen will. Dann kann ich das nicht blocken, weil sonst würde ich ja auch meine normalen Nutzer blocken. Und da kann man das eigentlich nur abwehren, indem man mehr Bandbreite bereitstellt. Und zwar bis zum Internet Service Provider überall, ne, damit ich halt quasi diese DDoS-Anfragen ein bisschen was blocke und den Rest feder ich ab.
Ja.
Man kann eigentlich bis zu einem bestimmten Punkt einfach Geld auf dieses Problem schmeißen. Ich meine, Brian Krebs ist jetzt halt bei Google, die haben so einen Service für Journalisten im Sinne von Presse- und Meinungsfreiheit und die schaffen das auch, das Blog oben zu halten. Also das geht schon, ist aber halt teuer.
Ich meine, ein Problem ist wahrscheinlich, dass diese Attacken gar nicht so teuer sind. Ne? Also, dass man vielleicht 10.000 Dollar in die Hand nehmen muss und kann einen ordentlichen Angriff fahren.
Es ist auf jeden Fall nicht so teuer wie die Infrastruktur. Also, du musst ja wie überlegen. Die
Verteidigung.
Bandbreite ist ja nicht einfach da. Also, du musst ja Server, du brauchst Switche, du brauchst Leitungen und so. Und das ist halt auch teuer, das zu machen. Deswegen haben die Angreifer wahrscheinlich also einen Vorteil, weil irgendwie eine IP-Kamera knacken und die in ein Botnetz einreihen, ist halt, geht schneller. Und solange das so einfach ist, sind die halt im Vorteil. Aber ich meine, genau genommen bringt es uns auch alle nicht um, wenn Twitter mal einen halben Tag nicht erreichbar ist. Von daher.
Gut, aber ich meine jetzt gerade so Online-Shops werden sich schon ärgern oder tatsächlich aber
ich würde andere Sachen sehen. Also klar, dass wenn Twitter nicht da ist, also ich meine, das war vor allem am Freitagabend, haben die Leute sich mit was anderem beschäftigt, dann ist auch gut. Aber also was weiß ich, jetzt sind bald die Wahlen in den USA, die sehr stark auch mit, also über Online oder zumindest diese elektronischen Wahlmaschinen funktionieren oder was weiß ich, irgendwelche.
Deswegen bin ich kein Fan von
elektronischen Wahlmaschinen. Aber es gibt ja verschiedene kritische Infrastruktur, wie das so schön heißt, die schon über Internet läuft.
Ja, aber wenn man sich damit beschäftigt, eigentlich nicht so viele, wo das wirklich kritisch ist. Man sollte keine kritische Infrastruktur bauen, die da auf das Internet vertraut.
Genau, also, aber das ist ein Sollte, wo wir wissen, dass wir morgen melden werden, dass es jemand gemacht hat.
Ja, natürlich machen das Leute, aber das ist vielleicht halt nicht so schlau.
Vielleicht können wir da jetzt auch mal einen Kommentar von unseren Zuschauern hier hinzuziehen. Da sagt nämlich MDK, dass man ja im Grunde, muss man in Deutschland alles Mögliche irgendwie überprüfen lassen, zum Beispiel vom Schornsteinfeger, aber so eine Technik nicht. Und eigentlich müsste man doch da.
Ja, ich persönlich bin kein Fan davon, dass der regeln. Staat das reguliert, weil ich glaube, in der Vergangenheit haben wir gesehen, dass das nicht funktioniert. Also das hat bei Desktop-Rechnern hat sich das Problem ja auch deswegen geregelt, weil Microsoft am Anfang waren Windows-Rechner so gut wie nicht abgesichert, die hatten ganz am Anfang gar keine Firewall. Irgendwann wurde das für die auch so teuer und so schmerzhaft, dass Microsoft gesagt hat, okay, wir lösen jetzt unsere Probleme. Und also wir müssen jetzt unser Betriebssystem absichern. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, auf dem das auch wirklich passieren wird. Also dass Leute einfach sagen, wir akzeptieren das nicht, wenn diese IP-Kamera, die ich hier kaufe, ganz einfach gehackt werden kann. Dann kaufe ich die einfach.
Und das wäre ein Vorteil von dieser Geschichte jetzt am Freitag, weil das jetzt mit einmal ein Thema ist, das auch in Nachrichten erschienen ist, wo das sonst noch kein Thema war.
Genau,
also bei uns, unsere Leser beschäftigen sich damit, dass die IP-Kamera nicht einfach, wir haben ja diese Themen immer, also bislang war das bei uns eher so ein Datenschutzding, dass, ne, wenn man die Kamera irgendwie, die das Zimmer überwacht, einfach so im Internet hängt, haben wir ja schon die Geschichten, dass es da auch die Server gibt, da kannst du dir das alles angucken.
Also das Grundproblem, was du hast, wenn du jetzt überlegst, der TÜV müsste irgendwie, nehmen wir mal IP-Kameras testen. Mhm. Ich meine, das sind Geräte, die werden in einem riesigen Produktionsprozess gebaut von irgendeiner Firma, fertig gemacht, dann werden die an andere Firmen verkauft, die da ihr Logo drauf pappen und dann werden die verkauft. In dem Moment, wo die in Deutschland ankommen mit dem Schiff, gibt es vielleicht schon diese erste Firma gar nicht mehr. Nee. Mal abgesehen davon, was soll der deutsche TÜV machen? Soll der nach China fahren? Ich meine, der hat da einfach keinen Hebel. Dann kann man nur sagen, okay, wir verbieten diese Geräte. Aber ob das so der richtige
Weil er die Updates auch nicht testen
kann. Bei deiner Antwort sehe ich immer noch das Problem, dass der Verbraucher vielleicht auch gar nicht immer die Wahl hat, aber trotzdem ein Gerät braucht. Und dann immer auf Konsumverzicht zu gehen, ist, glaube ich, die einfache Antwort auf das Problem.
Ich glaube auch nicht, dass der Verbraucher das regeln kann. Also das wird sich so in der Gesellschaft ergeben, einfach durch Druck. Ich meine, wir sehen das ja zum Beispiel, das gleiche Problem haben wir bei Routern und bei Modems, die auch total unsicher sind, wo jetzt langsam endlich mal die Hersteller auch vielleicht dahinter kommen, dass mein DSL-Modem vielleicht doch sicher sein sollte.
Genau, und die Sache ist ja, dass es, wenn es Alternativen gibt, vorher war die Alternative nur durch den Preis vielleicht, hat sich unterschieden, und wenn jetzt klar ist, dass diese Geräte halt, also die anderen werden, also ich glaube, jetzt wurden welche zurückgerufen auch, die da, also ich meine, dann kriegen es die Verbraucher ja mit. Also es ist schon eine gewisse Verantwortung, weil ich auch sage, wenn jetzt selbst in Deutschland diese Geräte irgendwie kontrolliert und verboten werden und selbst EU-weit, dann hängen ja immer noch, also 100.000 IP-Kameras findet man auch im Rest der Welt. Wenn die so einen Schaden anrichten können, dann brauche ich gar nicht unbedingt die, also würde ich jetzt
sagen, dass sie, weltweites Problem.
Genau, das. Und wenn die Bandbreite überall steigt, und das passiert ja auch so, dann brauche ich nicht hier gucken, dann gucke ich auf die Ungesicherten. Und jemand, den kann man jetzt immer überlegen, in China können sie noch nicht ganz so aufs Geld gucken oder müssen sie mehr aufs Geld gucken vielleicht. Das wäre doch mal, also das ist so, so mein Gefühl.
Das Problem ist eh so groß, dass es, dass wenn wir unsere Geräte richtig absichern, es trotzdem noch genügend gibt, die so ausgenutzt werden können.
Also das Problem mit der Firmware ist so groß. Ich glaube, genau genommen sind diese DDoS-Angriffe gar nicht so schlimm, wie sie dargestellt werden. Also das möchte ich nochmal betonen. Also ich meine, da werden immer so Szenarien an die Wand gemalt von Atomkraftwerken oder so, die halt so nicht gesteuert werden. Von irgendwelchen Fern-OPs. Ich meine, ja, dann kann ich das vielleicht nicht machen, dann muss ich mir halt...
Was ist denn zum Beispiel mit den Smart Meters?
Das, ja, klar. Ich meine,
das wurde ja gesetzlich bestimmt, dass die eingebaut werden sollen. Was macht denn dann der Verbraucher?
Ja, in dem Punkt würde ich sagen, wenn die, da bin ich wahrscheinlich mit dir einer Meinung, also wenn die Regierung sagt, das muss eingebaut werden, dann muss die sich auch darum kümmern, dass die Dinger sicher sind.
Genau.
Also wenn die sich quasi dazu zwingen, so ein Gerät zu benutzen, was unsicher ist, das ist natürlich...
Also ich habe noch einen interessanten Aspekt hier auch aus dem YouTube-Chat von Olaf Klischert, der sagt, dass der Käufer dieses Geräts ist ja gar nicht der Geschädigte in dem Fall,
genau.
Sondern also hat er auch keinen Anreiz, ein sicheres Gerät zu kaufen, wobei ich dann... Also zumindest bei einer Kamera jetzt explizit würde ich sagen, da möchte ich tatsächlich nicht, dass jemand anders drauf guckt, aber er ist,
naja, ich meine,
er ist nicht der, der darunter leidet.
Der Hebel da wäre zum Beispiel bei deinem ISP. Also es gibt ja jetzt schon Dienstanbieter, die, wenn dein Desktop-Rechner geowned wird und Spam versendet ohne Ende, bist du auch nicht der Geschädigte. Im Zweifel merkst du das nicht mal. Aber dann kommt irgendwann ein Brief vom Internet-Service-Provider, der sagt, pass mal auf, dein Rechner versendet hier irgendwas aus deinem Netz versendet Spam. Das musst du abstellen, sonst drehen wir den Internetanschluss ab. Also sowas könnte man sich auch vorstellen. Das Problem ist, das nicht so einfach festzustellen wie Spam, weil dieser Traffic, der von deiner IP-Kamera rausgeht, ja für dich gar nicht so viel ist. Also das ist auch ein bisschen schwer herauszufinden, ob das Angriffstraffic ist. Das will der ISP sich wahrscheinlich auch nicht ans Bein binden, sonst dreht der dir da was ab und du nachher war es gar kein Angriff, sondern du hast nur irgendwie Battlefield 1 gespielt.
Also vielleicht ist es dann doch eher so eine Sache, die die Unternehmen, also diese Verantwortung, dass jetzt die Unternehmen, die jetzt im Fokus stehen, ich weiß gar nicht, ob diese Kameras gibt es dann, also ist das, Mira, ist das die Firma, die das...
Es gab eine Firma, die gesagt hat, unsere Kameras waren damit
drin. Genau, also ich meine, das ist ja schon jetzt nicht so gut PR-mäßig, wenn man das so...
Wollen
also
wir hoffen.
Genau. und dass sie dann das selbst einsehen, wobei man aber sagen muss, dass auch vorhin, als sie das mit dem TÜV prüfen, das sind ja alles die Sachen, die ganz am Anfang stehen, so eine Kamera soll ja 2-3 Jahre oder weiß ich nicht, wie lange die jemand da haben will. Und dann ist diese Update-Geschichte. Und das ist ja wirklich was kann man nicht bei der Einfuhr prüfen. Das kann man nur hoffen, dass der Anbieter nächstes Mal auch noch Kameras verkaufen will.
Das Grundproblem ist, dass ich irgendwie nicht glaube, dass dieses PR-Desaster, was da wäre, dass das zieht halt nicht genug. Ich schreibe jetzt seit 3 Jahren bei Heise wirklich jeden Monat, fast alle 2 Wochen über Routerlücken. Und das sind immer wieder die gleichen Hersteller.
Ja, okay.
Die machen immer wieder die gleichen Fehler. Da schreiben wir immer wieder Meldungen drüber. Und es tut sich einfach nichts. Also die kommen halt damit durch. Was eigentlich schade ist. Aber vielleicht müssen wir in Zukunft auch einfach damit leben. Also ich meine, das ist wie ein...
Nein, du hast jetzt ein paar Mal gesagt, dass diese DDoS-Attacken vielleicht viel zu kritisch gesehen werden, beziehungsweise dass man das dramatisiert. Du hast aber selber in einem CT-Artikel geschrieben, dass... du hast selber geschrieben, dass es zum einen geht man davon aus, dass das jetzt so der Anfang ist, also Testreihen das gerade nur sind und dass womöglich Staaten versuchen, ganze Regionen aus dem Netz zu nehmen mit so welchen Angriffen.
Also was wir unbedingt absichern müssen ist, aber das ist bekannt, das ist seit Jahrzehnten bekannt, bestimmte Infrastruktur des Internets. Also zum Beispiel DNS ist da. Es gibt sehr wenige Server, die weltweit für DNS zuständig sind. Und Sicherheitsexperten sagen seit, 10, 20 Jahren, dass das ein Problem ist. Und dass wenn die angegriffen werden, dass es sein kann, dass dann erstmal alles zusammenbricht. Aber da sind Leute dran, die versuchen, diese Probleme zu lösen. Das ist auch nicht einfach. Aber du hast schon recht, also ein bisschen beängstigend ist das schon.
Also weil jetzt kann nicht, ja Zensur ausgeübt werden.
Genau, also jetzt so nicht etwas. Diese Angriffe auf Twitter, aber wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel, als die Ukraine-Krise losging, dass da DDoS-Angriffe ausgeführt wurden auf beiden Seiten, dass wichtige Informationsquellen aus dem Internet genommen wurden. Wenn man das ein bisschen größer denkt, ne, so auf Ebene Russland, USA oder so, ich meine, die amerikanische Regierung sagt in letzter Zeit sehr viel, hier wurden wir angegriffen und so. Das ist schon beunruhigend. Also da hast du recht. Es hat natürlich auch...
Du hast ja in dem Punkt recht, wo du, wenn du sagst, wenn Spotify mal 2 Stunden nicht läuft, ist es für uns als Nutzer vielleicht nicht so schlimm, aber was im Grunde noch gemacht werden könnte mit solchen DDoS-Attacken, das könnte wesentlich fataler sein.
Ja, also, auch das wird fataler dargestellt, als es ist. Also es wird immer sehr viel vom Cyberkrieg gesprochen, also deswegen explodieren keine Kraftwerke oder so, aber es kann schon sehr unangenehme Folgen haben. Also wenn du dir überlegst, dass irgendwie jetzt in Deutschland für eine Woche das Internet nicht geht, wir beziehen so viele Informationen daraus, dass es doch schon relativ wichtig ist. Also dann kannst du kein Banking mehr machen, ne? Das ist schon, könnte schon unangenehm werden.
Ich glaube irgendwie, also zumindest für mich persönlich, dass die Fokussierung jetzt auch so drauf ist, weil man vielleicht gedacht hat, dass jetzt, wo das Internet so viel größer ist und einfach so viel mehr umfasst, dass es schwieriger wäre, also so viel vor allem davon aus dem Netz zu nehmen.
Stellt sich raus, es ist einfacher. Genau,
mit so vergleichsweise leichten Methoden, weil wie gesagt, am Anfang jetzt gab es Internetseiten, da wenn ein Blog irgendwo auf Reddit oder so hoch einstieg, dann war das halt weg. Das war so, weil das nicht damit klarkam, dass irgendwie 5000 Leute gleichzeitig drauf gucken. Und heute ist halt einfach alles viel größer. Und das ist vielleicht so dieser erste Gedanke, den viele haben. Und dann natürlich der weitere, dass einfach so viel davon abhängt. Und wenn man jetzt, und vor allem, dass wir das machen, wo wir auch als Heise und auch als Heise Security vor allem auch immer sagen, ihr müsst das nicht ins Internet hängen, das braucht nicht ins Internet.
Viele Sachen brauchen nicht
ins Internet. Genau, also nicht alles, aber natürlich viele Sachen, weil den stellt man ja dann erst überhaupt in den Weg der Gefahr oder wie auch immer. Also, dass man
du meinst zum Beispiel die Cloud-Dienste, wo du alles
hochlädst. Ich will jetzt gar kein Beispiel sagen, da müsste ich jetzt...
Nee, weil das ist ja schon ein Geschäftsmodell, was stark gepusht wird von den Firmen, ja, weil sie da wirklich richtig Geld verdienen können. Ne? Alles soll in die Cloud gehen, oder
genau, aber für mich ist das so, das sind Sachen wie, wenn Twitter ausfällt, okay, dann hat halt irgendjemand ein Problem, aber diese Sachen, wenn der Staat irgendwas dahin hängt, also zum Beispiel die Smart Meter.
Vor eine Firma hat sehr viele Daten in der Cloud.
Ja, genau, aber für mich war, deswegen habe ich ja auch getitelt, dass es dem welche Gefahr droht dem Internet. Also ich meine, dass Amazon gefährdet ist und Twitter und so, weil sie sich vielleicht Feinde machen und auch ein Security-Blogger. Okay, aber dass das ganze Internet als, ne, also dieser Angriff war halt für mich oder vielleicht für viele andere auch so ein Blick darauf, was passieren könnte, wenn jemand sich wirklich mal anguckt, wie das alles funktioniert und die Schwachstellen gezielt attackiert und einfach, wenn alles gleichzeitig nicht funktioniert, ist noch viel mehr, als wenn Twitter nicht ist. Und dass das so der Gedanke ist und dass es schön wäre, wenn dann immer noch zumindest die Heizung angeht.
Genau, also Martin hat in dem Punkt, also es gibt Sachen, zum Beispiel, wenn ich eine smarte Heizung habe und die beim Booten erstmal auf den Server gehen muss und sich dann was holt oder was weiß ich, irgendwas authentifiziert, bevor sie angeht, das ist halt, das muss nicht.
Genau.
Also die kann ja trotzdem sich mit Servern verbinden, aber wäre schön, wenn sie noch funktioniert, wenn mein Internet down ist.
Hier fragt aber auch der Zuschauer Kau, warum gehen denn bestimmte Dinge, also da ging es jetzt um Medion, Kameras, warum gehen die überhaupt ins öffentliche Netz? Ist also, das bequemer, einfacher?
Nee, bei den Geräten ist es oft, dass die halt einen Webserver haben in deinem eigenen Netz, um halt jetzt zu administrieren. Die haben ja kein Benutzerinterface, ne, um halt Einstellungen zu machen. So. Und das Problem ist meistens, dass dieses Benutzerinterface, was nur dafür gemacht ist, in deinem LAN eigentlich eingesetzt zu werden, von vielen auch ins Internet gestellt werden kann, weil das ja praktisch ist. Dann kannst du deine IP-Kamera auch von der Arbeit aus, kannst du bei dir zu Hause in die Küche gucken. So. Aber das Problem ist halt, wenn ich das mache, wenn ich diesen Schritt vollziehe, was in meinem eigenen Netz gar nicht so sicher sein muss, weil das wird ja wahrscheinlich hinter dem Router nicht angegriffen. Wenn ich das ins Internet stelle, habe ich oft ein Problem. Wenn ich das
und nicht dabei, das ist doch auch ein Teil dieser Werbung. Also zum Beispiel, dass wenn meine Heizung mitbekommt, dass ich mich jetzt auf der Arbeit auf den Weg mache nach Hause, dass sie schon angeht, dazu muss ich ins Internet.
Genau, aber so, es wäre halt also schön, wenn sie noch funktioniert, wenn sie das
genau, nicht kann. Genau, aber das ist ja, also Teil der Werbung ist ja, dass ich auf die Kamera eben auch von außen zugreifen kann und auf die Heizung. Und der Kühlschrank soll möglichst auch immer gucken, was da ist und dann direkt bestellen.
Die Firmen machen das natürlich auch gern, weil sie damit halt, ne, Daten sammeln können und damit halt auch wieder
Geld verdienen können. Das kommt dazu, genau. Und einfach, aber das ist, also für mich, das wäre auch die Sache, das ist so ein Aspekt, der gerade da drin ist, einfach, dass es mehr Geräte im Internet gibt, ist ja auch, also das ist ja nichts Neues. Das wird auch nicht weggehen, wenn jetzt die Leute dann doch nicht ihren Kühlschrank dranhängen. Und das einfach besser zu schützen. Wir hatten die Woche, glaube ich, das Interview mit so dem CTO
von Telefonica.
Von Telefonica, der einfach gesagt hat, dass da, der erklärt hat, dass es, was du vorhin berichtet hast, dass es bei Windows am Anfang genauso war, ein sehr schmerzhafter Lernprozess, sowohl für Microsoft als auch für die Nutzer, der sich bei Smartphones nicht ganz so wiederholt hat, aber so ein bisschen, dass das jetzt auch wichtig, also man guckt immer drauf, wie oft kriegt man Sicherheitsupdates und sowas, dass der jetzt halt für den Kühlschrank
kommt. Ja, also ich meine,
hoffentlich.
Warum ich sage, dass ich diese DDoS-Angriffe halt nicht so schlimm sind, wie es sein könnte, ist, wenn du überlegst, dass diese Geräte auch, die sind ja unsicher, die könnten auch direkt angegriffen werden. Da könnte auch einer einen Verschlüsselungstrojaner drauf machen, auf deine Heizung oder deinen Kühlschrank oder deine Kamera und dann sagen, wenn du mir jetzt nicht 3 Bitcoins bezahlst, ich habe Bilder von dir nackt. So, die landen dann bei Reddit oder was weiß ich, ne? Also ich meine, das ist alles noch viel, viel schlimmer.
So, jetzt machst du diese ganzen Sachen wie die Security-Forscher, die letztes Jahr das Internet durchgescrollt haben. Jetzt machst du hier die Vorschläge hier.
Ich glaube, da haben auch schon andere Leute.
Ja, natürlich, der Verschlüsselungstrojaner auf der Heizung. Also genau, das, aber es gab auch vorher einen Bericht, ich glaube, das hat sich jetzt nicht bestätigt, dass es so ein, also dass es so eine Drohung oder so eine Erpressung auch gegen diese Dienste war. Also dass es vergangene Woche gegen, was weiß ich, weiß nicht, wen man da bei Amazon anspricht, so gesagt, wir wissen, dass ihr da eine Schwachstelle habt.
Das gibt es halt auch schon seit Jahrzehnten. Also schon. Ja. Also es gab immer wieder gezielte Drohungen von DDoS-Angriffen an bestimmte Firmen, ne? An so Versandhandel, wenn die zu Weihnachten da bei dem Black Friday oder so nicht online sind, dann haben die halt richtig Verluste. Oder halt Wettdienstleister im Internet, die halt zu einem bestimmten Tag, wo ein bestimmtes Pferderennen oder so ist, ganz, ganz viel Geld verdienen, dass die erpresst wurden. Das gibt es schon länger. In der Regel, was ich interessant finde, in der Regel wurde da eigentlich nie drüber geredet. Also diese Anbieter haben oft einfach, glaube ich, gezahlt und dann nicht drüber geredet. Es wurde auch viel drüber spekuliert, dass zum Beispiel die Mafia das macht, organisiert, weil das ja quasi eigentlich Schutzgelderpressung im 21. Jahrhundert ist. Aber da wurde immer sehr wenig drüber geredet. Und jetzt kommt das zum ersten Mal so, dass Firmen auch sagen, ja, wir wurden erpresst. Hat auch was damit zu tun, dass die sich jetzt auch zum Teil auf den Mittelstand sogar verlegen. Also wir hatten eine Meldung bei Heise Security vor kurzem, dass halt einfach Leute angespammt wurden, also Firmen, mittelständische und kleinere Unternehmen, wir nehmen eure Webseite aus dem Netz, wenn ihr nicht 2 Bitcoins zahlt oder so.
Was dafür spricht, dass es sehr günstig und einfach ist. Genau,
dass es jetzt einfacher wird.
Also ich habe hier noch von den Facebook-Kommentaren erstmal noch einen Hinweis zu Thermomix, der sagt, dass die sich die Daten nur von den Servern holen. Also in dem Fall vielleicht Entwarnung.
Naja, jetzt, der muss ja mit dem Server reden. Ja. Also der muss ja eine Anfrage an den Server schicken und wenn ich den hacken kann, vor, dann...
Da wird was Infiziertes.
Und das sind viele, das ist ja nicht.
Auf den Thermomix geladen und dann dreht er erstmal der Fleischwolf.
Ja, die Aussage ist ja vor allem, schlimmer, dass es so verdammt viele Thermomixe gibt.
Gibt es tatsächlich.
Hier ist jetzt auch noch die Gefahr, also die Frage jetzt nochmal direkt nach der, weil das ja auch die Frage, das Motto der Show ist, was denn nun für eine Gefahr droht. Du hast ja nun gesagt, nicht so groß, es gibt ja auch diese Aussage über das Internet, wenn es ein Problem gibt, gehen wir drumherum. Also das hat ja bei manchen, bei dieser DNS-Angriff hat es geklappt. Ja. Es gab auch, ich hatte das vorhin noch gesehen, also so jetzt die Diskussion, wie gesagt, wie man jetzt mit so einem Angriff umgeht, da hatte ich vorhin noch das gelesen mit dieser, also dass es richtige technische Möglichkeiten natürlich gibt. Also zum Beispiel, dass man die DNS-Auflösung länger speichert.
Ja, man kann.
Also dass man zum Beispiel, aber das würde dann wieder andere DDoS-Angriffe.
Das sind halt immer DDoS-Angriffe und Verteidigungs- und Katz-und-Maus-Spiel. Ja. Wirklich ganz klassisch. Ganz bestimmte Sachen machen, dann macht der Angreifer wieder andere Sachen. Also ich glaube, wirklich zu einem gewissen Level werden wir damit leben müssen. Das wird nicht mehr weggehen. Es ist wirklich ein bisschen beängstigend, wenn man sich überlegt, dass ein Staat das machen könnte, gezielt auf die Infrastruktur. Andererseits das komplette Internet ausschalten, da haben nur sehr wenige wirklich ein Interesse dran. Ich meine, wenn wir jetzt wirklich über Krieg reden, dass das Militär des anderen Landes, die sind darauf vorbereitet. Also die wirst du nicht, die werden ihre Schlachtpläne nicht über WhatsApp koordinieren, obwohl das auch schon passiert ist in der Türkei zum Beispiel. Aber ja. Ich meine, die sind dagegen vorbereitet. Das ist eher so eine, also ich habe in meinem Artikel beschrieben, dass das so eine, das ist eher so eine Harassment-Taktik. Also das ist so, du versuchst den Gegner zu stören. Das machst du bei sowas oft im Zusammenhang mit anderen Angriffen. Also oft werden DDoS-Angriffe eingesetzt, um zu verschleiern, dass du in deren Systeme gerade einbrichst oder so.
Genau, ich meinte noch, dass, also weil du auch gerade gesagt hast, dass wir damit leben müssen, also ich glaube auch, dass jetzt dafür mehr ein Bewusstsein da ist. Also ich glaube aber auch, dass dafür der Angriff noch nicht groß genug ist. Also wahrscheinlich werden wir die nächsten Monate, Jahre noch Sachen erleben, die deutlich, also massiver sind. Ja. Einfach weil es gibt noch mehr Schwachstellen, das hast du ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Es gibt, also die werden ja nicht heute sofort überall sichere Internetkameras verkaufen und Kühlschränke und sowas. Also wahrscheinlich werden wir noch größere Sachen erleben, die vielleicht auch länger andauern als nur ein Freitagabend in manchen Regionen. Ich möchte hier auch mal eine Prognose abgeben.
Ich möchte es auch mal.
Ich möchte mal ein bisschen so Doomsday-mäßig sagen, das wird alles schlimm, ja. Genau. Dann wollte ich noch gucken, hast du wird noch?
Immer alles schlimmer.
Ich habe sonst nur aus dem Forum, gab es Kommentare, werden aber im Grunde auch dann die Hersteller als das Problem ausgemacht. Also da hat dann J. Reuter geschrieben, dass die ihre Hausaufgaben im Grunde nicht machen und dass da die Verantwortung liegt. Und Hasemann hat geschrieben, dass das, was jetzt passiert ist, eigentlich nur ein Vorgeschmack ist auf das Kommende. Also er sagt auch, das ist erst der Anfang. Und es ist ihm absolut schleierhaft, wie man zum Beispiel noch von selbstfahrenden Autos träumen kann.
Das ist mir auch sehr schleierhaft. Also wenn ich mir überlege, wir hatten jetzt gerade einen Artikel oder haben jetzt in der aktuellen CT, die jetzt an den Kurs kommt, einen Artikel über selbstfahrende Containerschiffe. Ich mir überlege, was passiert, wenn du so ein Ding hackst und dann im Hamburger Hafen auf Vollgas stellst? Ne? Ich meine, da muss es immer irgendwie noch Kontrollmechanismen geben. Und bei Autos ist das auch so. Also die werden auch immer vernetzter und das macht mir auch Sorgen. Obwohl das eher wahrscheinlich keine DDoS-Angriffe sind. Ja. Wohl, wenn du alle Autos in irgendwo hinfahren lässt, dann ist das wahrscheinlich ist
auch ein physikalischer DDoS-Angriff.
Auf jeden Fall auch noch. Ich habe hier die noch, A2 oder so.
Einen Kommentar aus YouTube, da würde ich gerne einfach den Leser, der das geschrieben hat, mal zu Quellen bitten. Der schreibt, dass es Raketenwaffensysteme gibt, die Google ständig anpingen und wenn Google nicht da ist, losfeuern. Das möchte ich gerne mal. Also das hoffe ich nicht, dass es das gibt. Das
würde mir Angst machen.
Das würde mir wirklich Angst machen. Ich bitte darum, meine E-Mail steht ja auch unter der Meldung. Bitte einen Hinweis, das möchte ich sehen.
Lange Zeit, bevor ich bei Heise gearbeitet habe, war ich mal Sysadmin und wir haben so Server administriert. Und die haben gecheckt, ob das Internet da ist, indem sie heise.de angepinkt haben.
Ja, das
haben
wir auch immer.
Aber das meine Raketenwaffen würde ich da drauf vielleicht nicht.
Nee, genau. Also wir haben das ja, also du hast ja gesagt, dass wir Anfang des Jahres auch so Angriffe erlebt haben hier und da haben wir das, wir kriegen das ja, wir lesen das ja auf Twitter, wo die Leute sich dann melden und fragen, ist alles gut, mein
System.
Du hattest
ja einmal auch kurz den Heise-Effekt, glaube ich, angesprochen, wo ja im Grunde wir auf etwas verlinkt haben und Nutzer dann diese Seite quasi gededost haben.
Ich glaube aber, das passiert tatsächlich nicht mehr. Das liegt nicht daran, dass Heise zu klein ist, sondern einfach, dass die Seiten einfach zumindest dagegen besser abgesichert sind, aber gegen 100.000 IP-Kameras offensichtlich noch nicht ganz.
Eine Frage des Geldes. Also das mit den Raketen würde mir Angst machen. Ja, aber ich habe auch irgendwann gelernt, dass im Kalten Krieg irgendwie für ganz viele Atomraketen das Standardpasswort 5
ja,
mal die 0 war. Und seitdem wundert mich eigentlich fast
macht
gar
mir
nichts
aber
mehr.
Auch Angst. Das ist auch so ein Standardpasswort, wenn die noch okay, das ist dann zumindest...
Die funktionieren aber noch mit Disketten zum Teil, da musst du...
Okay, da musst du hinlaufen. Okay,
wie auch in Atomkraftwerken eigentlich noch mit Disketten, also meistens mit Disketten gearbeitet wird.
Ja, oder halt mit Rechnern, die einfach nicht, also das Netz sollte eigentlich nicht verbunden sein mit dem Internet, das ist nicht
so. Aber schön. Es gab ja so einen Fall, dass tatsächlich Schadsoftware via Diskette übertragen wurde.
Ja, klar, ich meine, das war ja bei Stuxnet auch. Die haben das ja, die haben den so gebaut, dass er halt über USB-Sticks und erstmal halt nichts macht und dann erst wartet, bis er auf dem richtigen System ist. Klar, reinkommt man immer irgendwie.
Ja, gucken wir mal, was noch.
Das könnt ihr auch unter heißes Security schreiben, reinkommen irgendwie.
Ja, gucken wir mal, was noch kommt.
Ja, ich denke, dann können wir für heute Tschüss sagen.
Genau, ich habe auch nichts
mehr. Schickt uns fleißig Anfragen, DDoSt uns, falls ihr irgendwelche Themen der Heise-Show besprochen haben wollt.
Ja, mit Kommentaren.
Darüber freuen wir uns.
Guck mal, ob ihr bei YouTube ob ihr YouTube down kriegt, indem ihr zu viele Kommentare schreibt.
Genau. Oder halt nur deinen privaten.
Alles für die Wissenschaft.
Da muss halt, ja, okay. Fob@heise.de.
Dann bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.